Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mir scheint, wir sind fast Weltmeister in puncto Integration. Und wenn Sie jetzt denken, ich halte eine politische Predigt, haben Sie sich getäuscht. Wir haben etwas integriert, also zusammengeführt, was in seiner Ausgangsposition so unterschiedlich wie nur sein kann. Und das Ergebnis dieser Integration, das sehen Sie hier unten vor den Stufen zum Altarraum. Das ist nämlich in der Krippe dargestellt. Wir haben am Heiligen Abend und den ersten Feiertag das Evangelium nach Lukas, die Geburtsgeschichte Jesu in Bethlehem im Stall unter ärmlichsten Bedingungen mit Ochs und Esel und Besuch derjenigen, die nicht den besten Ruf im Land hatten, gehört und uns Gedanken drüber gemacht. Also Lukas, der sagt, da kommt Gott runter auf die Erde zu den Niedrigsten der Niedrigen. Er wird einer von ihnen, ein hilfloses Kind, das nicht mal so das Allernötigste hat, sondern in einem Futtertrog, in einem Stall zur Welt kommt und dort gebettet wird. Die Botschaft: Gott ist ein Gott der Armen. Und dann haben wir gerade das Evangelium nach Matthäus gehört. Da war nichts von Stall gestanden, nichts von Hirten. Eine ganz andere Sphäre. Nicht die Ärmsten der Armen, sondern da wird oben angesetzt. Da geht's beim König los. Es beginnt, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Also wird da schon klar, was Matthäus hier schreiben will, ist eine ganz andere Geschichte als die, die Lukas schreibt. Hier geht's um die Thronfolge, um die Herrschaft in Israel, die kommen soll. Und selbst die Zeit wird am König festgemacht. Und dann kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Kurze Zeit später wurden aus diesen Magioi ja die Könige. Die Magioi sind Weise, Astrologen, Gelehrte, Sterndeuter, wie man es nennen will. Aber ganz schnell war klar, wenn der neue König in Jerusalem geboren wird oder für Jerusalem geboren wird, dann gibt es königlichen Besuch und keinen weisen Besuch. Ich meine, das kennen wir ja heute noch. Wenn im englischen Königshaus ein Kind geboren wird, spätestens zur Taufe, sind alle gekrönten Häupter, die irgendwie verfügbar sind, auch da. Man macht seine Aufwartung. Man kommt. So sieht es auch Matthäus. Da kommen diese Weisen, die später Könige genannt wurden, und wollen das neugeborene Kind sehen. Und sie fragen, logisch, im Königshaus fragen sie nach. Wir haben eine Weissagung, wir haben was gesehen. Da ist ein Thronfolger geboren. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann erschrickt Herodes, weil jeder Herrschende, jeder König hat ja immer Wert drauf gelegt, dass nicht nur er selbst an der Macht ist, sondern dass er eine Dynastie gründen kann. Dass seine Nachkommen auch in der gleichen Position bleiben wie er. Und Herodes hatte anscheinend zu diesem Zeitpunkt gerade keinen Nachwuchs bekommen. Also erschrickt er. Im Übrigen, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Das ist wieder so ein schöner Satz, der deutlich macht, wie Worte der Bibel in den ganz normalen Sprachgebrauch hineinrutschen, wenn auch manchmal mit einer anderen Bedeutung. Wir sprechen ja von Fernsehstars und Filmstars. Das kommt daher. Wenn da ein neuer Stern am Schlagerhimmel aufgegangen ist, ist das ein Zitat aus dieser Geschichte. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Herodes hört's, weiß, es ist keines seiner Kinder, die da mit der Thronfolge nach den Worten dieser Weisen beauftragt werden sollen. Das ist klar. Also wenn ich Dynastieplanung habe und da ist ein neuer König im Anrollen und das ist nicht mein Sohn, dann kann ich Herodes verstehen. Aber es steht eben auch da, mit ihm erschrak ganz Jerusalem. Die erschraken allerdings nicht, weil sie den Herodes so liebten. Herodes war ein Machtbewusster, mit allen Wassern gewaschener und an vielen Punkten grausamer Herrscher, der alles dafür getan hat, um an der Macht zu bleiben. Beliebt war er nicht. Und dennoch ist das Volk in Jerusalem komplett erschrocken. Warum? Weil klar ist, wenn man einen Herrscher hat, auch wenn er nicht allzu gut ist, dann weiß man, wo man dran ist. Gibt es einen anderen Thronprätendenten oder Anwärter, dann kommt es zu Unruhen, zu Ausschreitungen oder gar zum Bürgerkrieg. Und das war ja das Letzte, was die Bürger in Jerusalem sich für ihre Zukunft vorstellten. Und Herodes möchte jetzt wissen, wo dieser Konkurrent denn steckt. Und er lässt zusammenkommen alle hohen Priester, Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und die sagen ihm nach der alten Verheißung des Propheten Micha in Bethlehem, in der Stadt Davids. Auch wieder so ein Konkurrenzpunkt für Herodes, das jüdische Königtum wurde durch Saul und dann schwerpunktmäßig durch David begründet und hat seinen Ursprung in Bethlehem. Damit wird auch der Machtanspruch, der da dahinter steckt, deutlich. Er kommt aus dem Geschlecht der ersten Könige. Da wird Herodes noch aufgeregter. Und dann ruft er die Weisen aus dem Morgenland zu sich. Spannend ist, dass er das heimlich tut. Ich meine, er kann die ja zu sich rufen, kann ja sagen, also ich weiß jetzt nicht, wo dieser neugeborene König ist, aber ich habe gehört, es ist in Bethlehem, geht mal hin und sagt mir Bescheid, ob das so klappt. Das kann er in aller Öffentlichkeit machen, dann wird man es ihm halbwegs glauben. Aber er ruft sie heimlich zu sich. Und das wissen wir ja, was heimlich geschieht. Das riecht nach Intrige. Das riecht nach Ungutem. Das riecht nach Bösem. Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Soweit geht's. Aber dann, und wenn ihr es findet, so beginnt die Lüge, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Also jeder vernünftige Mensch hätte da jetzt den Verrat doch wirklich riechen müssen. Ein König, der seinen eigenen Thronfolger nicht kennt oder möglichen Thronfolger und sich dann gleich, obwohl er derjenige ist, der die Macht in Händen hält, zu ihm begeben will und sich erniedrigt, um ihn anzubeten, da kann doch was nicht stimmen. Aber unsere drei Weisen waren entweder freundliche Menschen oder sie waren ein bisschen naiv. Sie haben sich freundlich von Herodes verabschiedet und sind losgezogen. Und siehe, der Stern, den sie in ihrer Heimat gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Es ist auch, denke ich, für viele damals so eine Erinnerung gewesen an die frühere Geschichte Gottes mit den Menschen. Als das Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan zog, die lange 40-jährige Wüstenwanderung, da heißt es ja auch an einer Stelle, und Tag für Tag und Nacht für Nacht zog Gott vor ihnen her. Am Tag in einer Rauchsäule, des Nachts in einer Feuersäule. Und jetzt, wo Gott zu den Menschen kommt, wo das Kindlein auf die Welt kommt, da geht's eine Etage höher, da ist es keine Feuer- oder Rauchsäule, sondern da ist es in höheren Sphären der Stern, der den Weg weist. Und sie gingen in das Haus. Kein Wort von einem Stall. Ein König, der wird nicht in einem Stall geboren. Ein Haus in Bethlehem. Matthäus blendet die ganze Herbergsgeschichte aus. Der Sohn Gottes, der auch der König Israels werden soll, wird standesgemäß auf die Welt gebracht, in einem Haus. Und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mit dem Wort Schatz ist anscheinend auch diese Wandlung der drei zu Königen, zu reichen Leuten verbunden. Schätze taten sie auf. Na ja, gut, Gold sehen wir heute auch noch als Schatz an. Weihrauch? Na ja, es gibt teure Sorten, aber wir haben in der evangelischen Kirche da weniger Verwendung dafür. Und Myrrhe? Das ist ein bitteres Kräutlein, das ganz gut ist, wenn man mal Husten hat. Was ist da ein Schatz? Es gibt so eine kleine Geschichte in der Vorweihnachtszeit, die heißt Hilfe, die Herdmanns kommen. Und das sind ganz fürchterliche Kinder, die in einem Krippenspiel mitspielen. Und die spielen dann auch die heiligen drei Könige und sagen, die Schätze Weihrauch und Myrrhe sind doch keine Schätze, dem Jesuskind bringen wir lieber einen Schinken mit. Aber diese drei Elemente, die stehen natürlich für etwas. Das ist wie im Märchen bei der Fee, beim Dornröschen, wo die Feen kommen und dem Kind etwas Gutes wünschen wollen. So sind diese drei Geschenke, diese drei Schätze stellvertretend. Das Gold steht für Reichtum, sollst du haben, Büblein, dein Leben lang. Der Weihrauch, der ist immer verwendet worden, um alles Böse zu vertreiben und um zu reinigen. Also, wir wünschen dir, dass das Böse dir fern bleibt und du rein bleibst, was im Judentum ja ein ganz wichtiges Element war. Und das bittere Kräutlein der Myrrhe als Wunsch, bleib gesund. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie wollten ihm schenken Reichtum, Reinheit und Gesundheit. Und damit ist eigentlich die Begegnung schon vorbei. Eine kurze Audienz beim kommenden König mit Huldigung und Geschenkübergabe und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Da ist Gott den Dreien begegnet, im Traum. Es wird nicht begründet, warum ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Wir wissen es natürlich, weil wir auch wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der bethlehemitische Kindermord. Das ist ein Bild, ich glaube von Rubens war es, das war vor garantiert 50, 55 Jahren mal im Stern, habe ich als Kind gesehen. Dieses Bild hat mich jahrelang verfolgt, wie die Schergen des Herodes alle unter zweijährigen Kinder umbringen. Das hat Herodes zu verantworten. Auch hier wieder eine ganz interessante Umkehrung oder Weiterentwicklung. Wenn wir die Geschichte Jesu weiternehmen, ist es so, dass einer stirbt, damit alle leben können. Das ist gut. Und was Herodes macht, ist das genaue Gegenteil. Er befiehlt, alle zu töten, damit er den einen erwischt. Es ist grausam, aber an manchen Punkten kann man zumindest die Gedankengänge des Herodes nachvollziehen. Der denkt sich, das eine Kind, das in Bethlehem geboren wurde, ist eine Bedrohung für mich und meine Familie. Nachdem ich nicht genau weiß, welches dieses eine Kind ist, das die Bedrohung darstellt, bringe ich alle um. Solche Gedankenmuster in weniger grausamer Verfassung haben wir auch manchmal, wenn wir ehrlich sind. Also ich weiß nicht, wem ist es nicht auch mal so gegangen, wenn wieder so eine Nachricht gekommen ist, dass jemand aus dem Kreis der Asylanten und Asylbewerber ein Verbrechen begangen hat, dass er nicht gedacht hätte, ja, am besten ist doch, die schicken wir alle wieder zurück. Um einen an Taten zu hindern oder zu bestrafen, alle mitnehmen. Das Denkmuster ist manchmal gar nicht so unterschiedlich. Was mich dann immer erschreckt, ist, wie ähnlich selbst ich manchmal in meinen spontanen Gedanken einem solchen Herodes sein kann. Sie zogen zurück in ihr Land und damit war diese Geschichte bei Matthäus zu Ende. Wie es wirklich weiterging? Der König von Juda war er, als er am Kreuz hing mit der Schandtafel. Jesus von Nazareth, König der Juden. Politischer König in Israel ist er nie geworden. Aber König der Welt. Nicht mit Macht und nicht mit Dynastiebildung, wie es sich Herodes vorgestellt hat, nein. Aus dem Kind wurde der Mann, der sich für alle Menschen aufgemacht hat und für alle Menschen geopfert hat. Der Herzenskönig sein will und nicht der König der Könige auf irgendeinem irdischen Thron. Der König der Himmel, der zu uns kommt, nicht nur als das kleine Kind, der zu uns kommen will, Tag für Tag unseres Lebens. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.